Recruitment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Heute wird es richtig spannend. Ich spreche mit jemandem, den man durchaus den deutschen Elon Musk nennen könnte. Mein heutiger Gast hat nicht nur eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Multimilliardär, sondern auch ein ähnlich scharfes unternehmerisches Gespür. Er lebt das Thema KI und wenn er mir von bestimmten Aspekten erzählt, muss ich öfters genau nachhaken. Das wirst du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, heute sicherlich auch noch an eigenem Leib spüren. Ein herzlich willkommen an meinen Gast Michael Truch, Gründer und Geschäftsführer der Headfound AG.
Lieber Thomas, vielen, vielen Dank. Eine wunderbare Anmoderation. Danke für die Blumen erstmal.
Schön, dass du da bist.
Freue mich.
Michael, du bist in Soest aufgewachsen. Ich musste in der Anmoderation erstmal gucken, wo Soest ist. Das ist im Raum Dortmund, rechts von Dortmund auf der Karte, also im schönen Nordrhein-Westfalen. Und du hast mir erzählt, du bist in wohlbehüteten Verhältnissen, aber einfachen Verhältnissen aufgewachsen und musstest immer in deinem Leben für alles arbeiten, also dir ist nichts geschenkt worden oder kein goldener Löffel in die Wiege gelegt worden. Dementsprechend hast du eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel absolviert. Dann hast du die Fachhochschule für Wirtschaft mit einem Bachelor abgeschlossen. 2010 bist du bei Menke Agrar eingestiegen und hast dich da bis 2018 zum Leiter Einkauf hochgearbeitet.
Ja, also um genau zu sein, habe ich dort meine Ausbildung auch schon gemacht.
Okay.
Du musst dir das vorstellen, ich bin geboren in Polen, in Schlesien.
Ja.
Und mit 11 Jahren mit meinen Eltern da nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und meine Mama hat dann bei ABB gearbeitet, also sie hat so Platinen gelötet und mein Dad war CMC-Dreher und ich durfte dann relativ schnell schon dann in eine Schule und bei mir war es sogar eine Hauptschule damals, weil meine Eltern wollten, dass ich ja gut Deutsch lerne. Ich musste dann auf eine Ganztagsschule rein und das war so mein Start in meinem Leben. Das heißt, wenn du da jemand gefragt hast und meine Lehrerin gefragt hast, so hey Michael, was müsste ich eigentlich dafür tun, um zu studieren zu gehen, dann wurde dir gesagt, Michael, such dir mal einen anständigen Job aus, hier studieren, wenn überhaupt mal, weiß ich, 0,1% der Menschen. Und mit diesem Mindset wurde ich schon sehr früh konfrontiert und das habe ich irgendwann mal nicht mehr angenommen. Das lag auch an einer Geschichte. Wenn du magst, kann ich die gerne kurz erzählen.
Bitte, das schießt direkt los.
Also ich hatte meine ersten Jugendliebe und da war ich 16. Und
Gruß geht raus an der Stelle.
Sehr gerne. Und sie war damals auf dem Gymnasium und sie hat mich eingeladen mal auf einen Geburtstag von einem Kommilitonen oder von Schulfreunden. Sie hat mir aber gesagt, Michael, wenn dich jemand fragt, auf was für eine Schule du bist, dann lüg bitte. Mhm. Und ich habe das wirklich damals nicht direkt beantwortet, sondern ich habe es einfach auf mich wirken lassen. Ich war traurig, aber ich habe gesagt so, hey, was hast du erstmal zu verlieren, dir das mitzuerleben? Und das Spannende war, dass ich wirklich einen coolen Geburtstag, einen coolen Abend hatte. Die Leute waren super nett, super smart. Ich habe mich sehr gut unterhalten. Und ich habe eine Sache aber gemerkt nach dem Tag. Keiner von denen war smarter oder besser als ich. So ein ganz Gegenteil. Das waren genau Menschen wie du und ich. Und du wirst als Mensch, der quasi eine neue Sprache lernt, immer häufig auch in so eine Schublade gesteckt.
Ja.
Und ich habe aber auch eine Sache für mich an dem Tag entschieden. Ich werde nicht mehr die Ausrede benutzen, dass meine Eltern aus Polen gekommen sind, dass wir jetzt vielleicht nicht besonders wohlhabend sind, dass ich auf einer Hauptschule bin. Das ist das bestimmt, was ich in Zukunft werden möchte. Und dann bin ich zu meinem Dad gegangen und gesagt, Papa, ich mache Abitur. Und der hat gelacht. Ich sage, Sohn, toll, dass du das vorhast. Mach trotzdem was dran. Ich so, hey, ich verstehe das, dass du das vielleicht noch nicht siehst, aber ich glaube schon, dass ich das packen kann. Und dann habe ich wirklich diese Entscheidung von dem Tag getroffen, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und keine Ausreden mehr zu suchen. Weil ich bin den Einzigen, den ich Rechenschaft leisten sollte, bin ich ja selbst am Ende.
Ja, ich sehe jetzt schon, wie ein LinkedIn-Snippet aus diesem Statement kommt, weil das ist wirklich ein tolles Statement. Ich kann da total mit dir fühlen. Mir geht es so ähnlich. Ich könnte jetzt auch meine Geschichte erzählen, aber ich bin ja der Podcast-Host, deswegen an der Stelle ist nicht so wichtig. Aber ich war auch auf der Hauptschule, wollte auch Abitur machen, ich wollte studieren an der Uni und es gibt nichts Stärkeres als eine starke intrinsische Motivation. Ja? Die versetzt Berge. Wenn man selbst daran glaubt, und eine Can-Do-Attitüde hat, kann man alles im Leben erreichen.
Unterschreibe ich.
Super. Okay, und ich glaube, in dieser Firma, Menke Agrar, bist du auch schon früh gefordert oder gefördert worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist auch wichtig, gell, dass bestimmte Leute einen im Leben unterstützen. Versuche ich auch immer noch zu machen, wenn ich Zeit habe, Leute zu unterstützen, wo ich nicht unbedingt einen monetären Reiz draus bekomme, sondern einfach, um junge Leute weiter zu entwickeln. Ich glaube, deine starke Performance in dem Job hat auch da dazu geführt, dass man dich gesehen hat und gefördert hat, oder?
Also hundertprozentig. Ich glaube, dass Herr Dr. Menke, also der Inhaber der Firma, damals einer meiner ersten Mentoren.
Ja, Gruß geht raus.
Gruß geht raus an der Stelle. Weißt du, das Spannende war, ich habe damals in meinem Fachabitur, habe ich in Richtung Wirtschaft und Informatik mich entschieden zu entwickeln. Und ich hatte einen Nebenjob bei der Deutschen Post. Und ich hatte immer nach der Schule quasi eine 3,5-stündige Fahrt mit so einem 7,5-Tonner und habe die ganze Post bei den Unternehmen eingesammelt in Soester Industriegebiet. Mhm. Das heißt, ich kannte eigentlich alle Unternehmen, weil ich da jeden Tag die Post abgeholt habe. Und wo ich mich damals um einen Ausbildungsplatz beworben habe, habe ich mir gesagt, ich werde mich in zwei Richtungen bewegen. Einmal in der IT mhm. und einmal in der BL. Mhm. Und dann durch Zufall ist es wirklich so geworden, dass ich diesen Ausbildungsberuf des Groß- und Auslandskampfhandels so spannend fand, dass ich gesagt habe, hey, das ist, glaube ich, der richtige Anstieg. Und ich war sehr froh, dass Menke damals mir die Chance gegeben hat.
Wahnsinn, echt tolle Story. Also du hast schon immer dein eigenes Geld verdient, gell?
Seit Tag 1. Ja, ich glaube auch, dass also zum Beispiel mein Führerschein musste ich mir damals bei der Firma bei meinem Dad erarbeiten. Das heißt, wenn die Kinder jetzt, was nicht, 6 Wochen Urlaub hatten, habe ich 6 Wochen durchgearbeitet an einer Maschine, an einer CMC-Maschine. Und ich weiß noch, meine erste Frühschicht, die ich dann, weiß nicht, um 5.30 Uhr aufstehen musste, ich war nicht ansprechbar. Ich bin jeden Tag nach Hause, habe mich direkt schlafen gelegt und ich habe es nicht verstanden, wie mein Dad diesen Job machen konnte.
Ja.
Also ich habe so einen hohen Respekt davor, was mein Dad da geleistet hat, über 30 Jahre dann diese Maschine zu stehen. Und ich habe meiner Mama gesagt, Mama, nach der 4. oder 5. Woche, ich habe wirklich gutes Geld verdient, wo ich meinen Führerschein machen durfte, habe ich gesagt, ich werde nie wieder Akkordarbeit machen. Egal, was ich in meinem Leben machen werde, ich werde so viel dafür tun, damit ich das nicht tun muss.
Ja, auf jeden Fall. Gruß geht raus an deine Eltern, die anscheinend vieles richtig gemacht haben, dich zu unterstützen. Ich bin ja so ein Tolstoi-Fan. Ich weiß nicht, ob du schon mal Tolstoi, der sagt ja auch immer, Zufriedenheit im Leben kommt aus Erfülltsein, ja, auch in der Arbeit erfüllt. Also er sagte, er war ja ein Großgrundbesitzer in Russland damals und er hat gesagt, seine schönsten Tage waren, wo mit seinen Landarbeitern auf dem Feld gestanden ist und den ganzen Tag gearbeitet hat und dann Abend gesehen hat, er hatte die Ernte eingebracht und dann einfach nur noch was gegessen hat und ins Bett gefallen ist. Mhm. Ging dir so ähnlich mit deiner Erfahrung, oder?
Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass einer der größten Errungenschaften in unserem Leben ist es, das zu tun, was wir lieben, mit Menschen, die wir lieben und respektieren, wo wir wachsen können. Und vor allem, wenn diese Aufgabe, die wir da erfüllen, auch intrinsisch die Motivation erfüllt, wofür wir eigentlich einstehen.
Ja.
Ja, also wenn du diese Symbiose geschafft hast, dann wirst du immer sehr erfolgreich sein.
Ja.
Ich glaube vermutlich nie, wie Arbeit sich anfühlen wird, sondern wie eine Erfüllung. Du hast einen Sinn, du hast eine Aufgabe und ich glaube schon, dass Arbeit eine sehr starke Sinnerfüllung auch sein kann.
Total. Und das Geld kommt von ganz alleine dahinterher.
Hundertprozentig.
Learnings für alle Junioren, nicht dem Geld hinterherlaufen, sondern der Passion.
Ja.
Schon wieder ein Snippet. Okay, aber schnell weiter, weil du machst mir mein ganzes Konzept der Einführung hier kaputt.
Entschuldigung.
Aber es ist auch total okay. 2019 hast du dann noch an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management einen Master abgeschlossen.
Ja.
Und dann, ich hatte euch ja bei Indeed in München kennengelernt, eigentlich erst dein Bruder, den Jan Truch. Der ist immer schon in der Arbeitnehmerüberlassung gewesen oder seit 2010 oder sowas in der Arbeitnehmerüberlassung in Nordrhein-Westfalen im klassischen Blue-Collar Arbeitnehmerüberlassung. Und er hat dir davon immer erzählt. Dann hast du gesagt, das kann man besser machen.
Also du musst dir mal vorstellen, Jan ist vermutlich mit so vielen Wassern gewaschen in seinem Leben, weil er so viele Berufe schon gelernt hat und auch gemacht hat und dafür bewundere ich ihn sehr. Also er kann unglaublich toll mit Menschen umgehen und er ist vermutlich der geborene Personaldienstleistungskaufmann und vermutlich der beste Rekruter, den es in Deutschland gibt und auch einer.
Ich dachte, ich bin das.
Ich habe dich noch nie rekrutieren gesehen, aber zumindest hast du eine riesen Expertise, das kann ich unterschreiben auf jeden Fall.
Okay.
Und er ist wirklich auch ein unglaublich toller Vertriebler. Und du musst dir vorstellen, ich war damals an der San Diego Uni und habe dort 2 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben für meinen Master in Sales und ich sollte einen Pitch machen für ein Startup. Und ich dachte mir, wenn ich einen Pitch machen soll, dann müssen bei mir mal so 2 Dinge erfüllt sein. Das eine ist, dass du in einen Wachstumsmarkt reingehst. Und das Spannende war, dass ich rausbekommen habe 2018, dass Deutschland die zweitälteste Gesellschaft nach Japan ist.
Mhm.
Super mindblowing. Wir zu damaligen Zeit schon über 1 Million Fachkräfte hatten, die uns gefehlt haben.
Ja.
Und dass dieser Bereich nicht stark digitalisiert war. Ja, das war so meine Expertise, was ich immer früher gemacht habe.
Ja.
Und dann dachte ich mir, hey, wie kann man daraus vielleicht ein cooles Businessmodell machen? Und ich habe da schon Indeed kennengelernt. Die waren ja in den USA schon mega stark damals und in Deutschland, würde ich sagen, so peu à peu bekannt. Und da habe ich mir einfach überlegt, wie kann man dort einen Algorithmus entwickeln, ja, der zu der Stellenanzeige den richtigen Bewerber raussucht. Und daraus habe ich diesen Pitch gemacht, kam wieder nach Deutschland und ich hatte ja gar keine Ahnung vom Recruiting. Und durch Zufall ist es einfach nur so, dass mein Bruder da drin gearbeitet hat und ich ihn einfach interviewt habe, dass er mir mal erklärt, wie sein Job aussieht. Und daraus ist dann quasi die Headphone als Idee entstanden.
Spannend. Fun Fact, du hast was damals schon gesehen, was jetzt gerade eigentlich erst richtig startet, weil dieses Jahr ist das erste Jahr, wo die Babyboomer anfangen in Rente zu gehen. 1959 war eins der geburtenreichsten Jahrgänge mit, ich glaube, 1,25 Millionen Geburten.
Hm.
Und dieser Peak geht jetzt in Rente. Das heißt, 1,2 Millionen Leute sind im Arbeitsmarkt nicht mehr verfügbar. Und dieser Zeitraum geht bis zum Pillenknick. Also ich bin 77, so 72, 73 los, wo die Pille eingeführt wurde, was zum Bevölkerungsrückgang geführt hat. Also die nächsten Jahre sind jetzt geprägt von den Leuten, die in die Rente gehen und 1 Million, die auf dem Arbeitsmarkt entzogen werden. Das ist natürlich für uns Staffing, für die Personalbeschaffung, für die Gesellschaft eine komplizierte Situation, für uns Staffer gut, weil wir natürlich Fachkräftemangel und zurückgehende Arbeitsforce und dann machen wir Auslandsrekrutierung und umschulen und so weiter und bringen die Leute wieder in den Arbeitsmarkt.
Hundertprozentig, in der Theorie würde ich das sofort unterschreiben. Es sind aber noch ein paar Sachen ja unterwegs gekommen, wie Robotik, AI und unsere wirtschaftlichen Veränderungen. Das heißt, die Karten werden ja aktuell ja neu gelegt, muss man dazu sagen.
Ne? Da werde ich dir definitiv auf den Zahn führen, weil du hast heute die Aufgabe, mich und die Audience hier aufzuschlauen, wie die Zukunft der Staffing-Branche aussehen wird.
Das ist eine große Herausforderung. Wir schauen, ob wir dessen gerecht werden.
Ich bin mir sicher. Gut, und wir haben ja viel Parallelen. Ausbildung habe ich zum Speditionskaufmann gemacht. Und eine Sache, die wir auch parallel haben, wir sind beide den Jakobsweg gegangen, und zwar den Nordweg. Ich bin von Bilbao nach Santiago de Compostela und dann Cabo Finisterre und habe 2006 meiner Frau den Heiratsantrag gemacht am Ende des Jakobswegs. Du bist den 2018 gegangen?
Ja. Von? Von Irun. Das ist ein kleines Dorf noch, glaube ich, kurz vor der französischen Grenze. Und dann,
okay, also noch ein Stückchen weiter, noch genau. 180 oder 200 Kilometer weiter als ich.
Ich glaube, insgesamt sind es 860 Kilometer lang gewesen, müsste so 700, glaube ich, dann gelaufen sein. Ne?
Wie lange warst du unterwegs?
4 Wochen.
Auch? Mhm. Was aber? Ich war auch 4 Wochen unterwegs. Bist mit dem Speedticket gefahren, oder?
Nein, also ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich bin ja wirklich jeden Tag gelaufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, ich hätte am Ende so viele Verletzungen zugezogen, weil ich mich wirklich, ich hätte einfach den Sonntag mal, einfach einen Tag mal Ruhe machen wollen.
Aber alle 3 Tage.
Oder so. Alle 3 Tage sogar. Ja.
Soll man eine Körperpause machen.
War ein großes Learning für die Zukunft.
Und wie viele Kilometer hast du im Schnitt gemacht dann? 30 geteilt durch 700.
Also das war, also ich...
25.
Ja, also das war, teilweise bin ich am Tag auch 30 oder 40 gelaufen, also ja.
Kannst du die letzte Etappe noch erinnern? Monte de Gosso, 45 Kilometer, also die vorletzte, an den Hügel ankommen mit den ganzen anderen Pilgern. Tolle Erfahrung, oder?
Also ich kann den Jakobsweg wirklich nur jedem sehr empfehlen. Ich weiß nicht, hattest du eine Intention, warum du den gelaufen bist? Gab es denn so eine Mission bei dir?
Ja, ich wollte primär meiner Frau einen Heiratsantrag machen. Mhm. Die ist Kroatin, also katholisch. Und ich dachte mir, nach dem Studium, ich war 2006 fertig, wollte ich entweder mit der Tor Heuerdahl von Europa nach Amerika segeln oder den Jakobsweg machen. Ich komme aus einer sehr religiösen Familie und mein Onkel, der hat bei Dräger in Madrid, war der Chef von Spanien, und der wollte immer den Jakobsweg machen mit dem Theo Dräger. Und ich hatte mal ein Praktikum gemacht, das ist jetzt lange Story, 2001 war das. Und der Theo Dräger hat es dann abgesagt, aber die Assistentin, die es organisiert hat, hat mir gezeigt, was sie machen wollten und dachte, das ist ziemlich cool.
Mega.
Und ich kann dir da nur beipflichten, also diese Besinnung auf ein Selbst, auf das Elementare von sich bewegen, einfach eine Strecke machen, nichts anderes machen, ist eine tolle Erfahrung. Und ist übrigens mein Ziel, wenn ich irgendwann mal nicht mehr im Job stehe, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe von St. Gallen nach Santiago.
Oh wow, das ist eine coole Reise.
Ja.
Also ich muss da auch ganz ehrlich sein, ich habe von diesen 860 Kilometern 700 gemacht in diesen 4 Wochen, um genau zu sein. Am Ende habe ich mich so stark verletzt, dass ich einen Break machen musste.
Okay.
Also ich hatte ja wirklich so tiefe Wunden gehabt. Ich bin dann zwar trotzdem noch nach Santiago gekommen.
Hast dich wund gelaufen, würde der Bundeswehrsoldat sagen.
Das war auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung auch für mich, weil ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der extrem auch zum Teil, und das heißt, ich höre manchmal nicht, wann es too much ist.
Ja.
Und dann zeigt mir das mein Körper oder mein Geist. Ich hatte zum Beispiel auch mal in meinem Leben auch mal einen Tinnitus. Aber das, was wir auch gemeinsam teilen, ist das Thema mit dem Glauben, weil für mich ist mein Glaube, ich bin auch Christ, also der Kompass in meinem Leben, und der Jakobsweg war auch eine ganz besondere Erfahrung, auch gemeinsam auf der Reise mit Gott in Verbindung zu treten. Mhm. Und ich habe mir damals eine spannende Frage mitgegeben, warum ich den gelaufen bin, und zwar, ich konnte damals nicht Ja zur Ehe sagen. Also ich hatte 2 längere Beziehungen und zu beiden konnte ich nicht Ja sagen.
Ja.
Und das lag nicht daran, dass ich die Frau nicht geliebt habe, sondern vielmehr, dass da etwas gab, was mich davon abgehalten hat. Ich wollte immer so diese Worte vor dem Traualtar, bis dass der Tod entscheidet, auch wirklich ernst meinen. Ja. Ich konnte das nicht so aussprechen. Und das Spannende war, dass mir Gott auf der Reise gesagt hat, Michael, das ist die falsche Frage.
Okay.
Und ich bin mit einer neuen Frage zurückgekommen. Und die Frage lautete, was bedeutet für mich Liebe? Und damit hatte ich auch viel zu tun. Aber danach habe ich sehr schnell meine Frau kennengelernt, die ich dann 2021 haben wir dann geheiratet, getroffen habe. Und nach 3 Monaten konnte ich mich da verloben. Das war das Verrückte.
Und jetzt hast du gerade das 2. Kind bekommen.
Richtig.
Die Gabriela.
Die Gabriela. Genau,
wir haben. Und jetzt weißt du, was Liebe ist, gell?
Ein absoluter Traum.
Ja, gratuliere dafür nochmal. Also, fände ich natürlich spannend, die Antwort auf die Frage, aber das kannst du mir nach dem Podcast erzählen. Wahrscheinlich ist es zu privat, um das hier auf dem Podcast zu vertonen. Aber es gibt ja 2 Arten von Liebe. Es gibt die Liebe zum anderen Geschlechtsteil und die Kinderliebe. Und für mich war das ein krasser Event, das erste Mal meinen Luke in der Hand zu halten. Das ist wirklich, also Als Mann sagt man immer, verändert sich das Leben, aber für mich hat wirklich, wie sich die Welt dreht, hat sich wirklich anders gedreht, wenn man so ein kleines Kind in der Hand hält und die Verantwortung auf einmal spürt. Ja, aber das ist nicht Thema des heutigen Podcasts. Können wir gerne nochmal im anderen Podcast vertiefen. Wir müssen ein bisschen weitermachen. Tolle Fragen haben wir schon angeteasert. Ich glaube, es ist bis jetzt die längste Vorstellung, die ich bis jetzt gemacht habe, Michael. Aber das ist auch in Ordnung. Und gut, wir haben ja schon mit deinem Bruder, dann seid ihr zur Gründung der Headfound gekommen. Nach dem Jakobsweg war das?
Mhm.
Ja.
Genau.
Genau. Und ich möchte mit dir heute natürlich herausfinden, was Headfound so besonders macht. Habe ich dir schon gesagt, wie die Reise der Staffing-Branche aussieht oder wie du die Staffing-Branche betrachtest? Weil wenn ich mit dir rede, habe ich immer so den Eindruck, ich bin der Staffer und du bist der digitale Staffer. Ob es da gemeinsame Schnittmengen gibt, das werden wir herausfinden. Und ich möchte natürlich gerne über deine Firma und deinen Blick auf die Branche mehr erfahren. Wollen wir reinsteigen?
Let's go.
Let's go. Gut, wir haben ja schon angeschnitten, wie du in unsere Branche gekommen bist, in die externe Personalbeschaffung, in die Staffing-Branche. Aber erzähl mal von deiner Perspektive, also mit deinem Bruder, der erzählt hat, wie Arbeitnehmerüberlassung geht und du aus Silicon Valley kamst mit den ganzen KI, AI, Future, Fachkräftemangel, was dazu kommt. Was hat dich gereizt und was wolltest du persönlich erreichen, als du in die Staffing-Branche gekommen bist?
Also ich habe ja in meinem ersten Leben, ich habe 14 Jahre für Menke Agrar gearbeitet. Also wirklich von der Pike alles kennengelernt. Und ich war dort unter anderem ja auch IT-Leiter, Ausbilder für kaufmännische IT-Berufe. Ich war dort E-Commerce-Leiter.
Ausbilderschein.
Auch habe ich gemacht, ja, ganz, ganz klassisch. War auch dann Zweitprüfer an der Uni für Bachelorarbeiten, weil mir junge Menschen zu fördern sehr, sehr wichtig war. Ich wollte unbedingt da gerne was zurückgeben. Mhm. Und dann später bin ich auch dann der Einkaufsleiter geworden, was wirklich die zentralste Rolle in einem Großhandel ist. Und da geht es eigentlich ja darum, dass du günstig einkaufst und teuer verkaufst, so häufig im Business.
Ja,
dann lernt man das wirklich in par excellence. Und ich hatte wirklich dadurch die Chance, ganz, ganz viele Sachen schon früh zu lernen und damit umgehen zu müssen, was mich sehr heute für geprägt hat und mich vorbereitet hat. Und ich glaube, einer der wichtigsten Dinge, die ich auch bei der Menke damals kennengelernt habe, ist, dass Digitalisierung der Key ist für Wachstum. Also einfaches Beispiel, wir hatten damals einen klassischen Außendienst gehabt mit so Printkatalogen, wir haben eine große PIM-Datenbank gehabt und wir haben auf Basis dessen konnte ich dort einen E-Commerce-Shop launchen mit meinem Team und dieser Shop hat am Ende 80% des gesamten Umsatzes der Firma gemacht. Ein Beispiel, ja.
In wie vielen Jahren?
Also ich meine, der Shop wurde, glaube ich, gelauncht 2007. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da gab es noch keine fertigen Baukästen von Shopify, sondern wir haben das Ding hart gecodet.
Ja.
Das war wirklich verrückt zu lernen. Und dann eine Herausforderung, die wir auch damals hatten, war eine riesen Datenmenge. Wir hatten, glaube ich, zum Schluss 3 Millionen Ersatzteile drin. Und du musst dir vorstellen, da ist die Herausforderung der Suche, der Search, dass du in Millisekunden die richtigen Ergebnisse bekommst. Also hatte ich da schon meine Zertifizierung zum SQL-Experten gemacht von Microsoft, habe ich dann Schulungen gemacht, damit ich das verstehe, wie das Ganze funktioniert und man das optimieren kann. Und dann kommst du in den Einkaufbereich und du musst dir vorstellen, der Disponent, also wie die Bestellungen da gemacht werden, hat das dann mit so riesigen, weiß nicht, aus dem ERP-System wurden welche Listen rausgeprintet und er hat dann seine Zahlen aufgeschrieben. Und was wir da gemacht haben ist, wir haben uns die Vergangenheit angeschaut in der Agrarbranche. Also du hast relativ häufige so Saisonverläufe. Es wird vielleicht zur gleichen Zeit gesät, gemäht oder geerntet.
Mhm.
Und auf Basis dessen kann man relativ gut predikten von den letzten 3 Jahren, was vielleicht in Zukunft da ist. Dann haben wir uns die ganzen Lieferketten mit dazu genommen. Also wie lange braucht der Container von, was nicht, Indien oder China, der runterkommt. Und damit konnten wir bessere Vorhersagen machen, mathematisch. Und das hat dazu geführt, dass wir eine deutlich bessere Umschlagshäufigkeit hatten. Und dann wurde das Unternehmen 2016 von der Agravis aufgekauft.
Mhm.
Und da hat nochmal für mich eine neue Reise begonnen.
Okay. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, und das ist vielleicht auch die Herausforderung von vielen Leuten im Staffing, so wie ich, die so aus der alten Schule kommen. Wir fangen an, Apps und Chat-GPTs zu installieren. Aber eigentlich, wo die Reise losgeht, ist mit der Datenmenge, oder? Erstmal zu begreifen, was hat man überhaupt in deinem Fall, die Warenmengen, wie viel hast du gesagt, 3.000, 30.000 und wie sich die bewegen, oder?
Also
in unserer Branche sind es halt die Kandidaten und die Profile, die dahinter liegen.
Genau, also ich glaube, ein Slogan, den ich heute auch sehr prägen möchte, ist einfach, dass Daten die wichtigste Währung der Zukunft sein werden. Das heißt, je uniker deine Informationen, umso besser werden deine Ergebnisse sein. Das ist vielleicht eine Sache. Ganz einfaches Beispiel auch vielleicht im Staffing-Bereich, die ihr euch vorstellt. Wir haben ja Unmengen an CVs, an Informationen von Unternehmen und das eigentlich auch die größte Herausforderung, die ich lösen wollte. Also wenn du jetzt als Recruiter, sag mal, eine Xing oder LinkedIn-Lizenz hast, da hast du ja als Mensch nur die Möglichkeit, ein paar Filter einzugeben oder die Leute, die so ein bisschen mehr drauf haben, OR und END, also diese boolschen Suchen einzugeben. Aber am Ende bekommen wir fast auch die gleichen Ergebnisse. Das heißt, wir sind als Menschen ja limitiert, wie wir Daten durchsuchen.
Ja.
Und das haben wir verändert. Also was wir gemacht haben, ist, muss ich vorstellen, wir haben uns den CV angeguckt und jede einzelne Stufe und haben quasi ein Training gemacht. Also zu sagen, hey, war das erfolgreicher oder nicht? Bestätige das das Skill-Level oder nicht? Das heißt, wir haben Datenlabeling gemacht und auf Basis dieses Datenlabeling konnten wir diesen CV dann in verschiedene Vektoren packen und darauf dann quasi ein eigenes Lead-Scoring betreiben. Mhm. Welcher CV passt dann optimal zu dieser Stellenausschreibung?
Ja.
Und dann kannst du das nehmen und natürlich den Result, das Ergebnis, dann wieder durch ein ChatGPT, was ein LLM ist, geben, damit es dir gut rausgeht. Also ein Language Model kann nicht gut rechnen.
Ja.
Also das vergessen viele. Also die Aufgabe von ChatGPT ist ja nicht, die Wahrheit zu sagen und den richtigen Rechenweg zu sagen, sondern genau, was ist so das nächste, auf Basis der richtigen Wahrscheinlichkeit, das nächste richtige Wort,
ja,
in Wahrheit. Das heißt, er hat nie den Anspruch, richtig zu sein.
Nee.
Und wenn wir das verstehen, dass wir rechnen, Algorithmen und die Daten zur Verfügung stellen müssen auf einer anderen Ebene, wo wir dieses Training machen, und dann benutzen wir ein LMM, um vielleicht das schön ein Output auszugeben, so dass der Mensch das gut versteht, ja?
Ja.
Dann ist das eigentlich alles, was wir über Daten wissen müssen.
Nicht mehr.
Ich würde sagen, nö.
So viel habe ich schon mal verstanden.
Das ist super.
Also so habt ihr quasi auch angefangen, oder wenn wir jetzt da schon bei dem Thema sind, dann steigen wir da auch gleich ein. Headfound 2018.
Gestartet sind wir 19.
19, okay. Und dann habt ihr angefangen, die Daten zu strukturieren.
Also wir haben ja relativ klassisch erstmal angefangen, weil du musst dir vorstellen, mein Bruder hat ja, kam aus dieser Branche. Das heißt, ich habe natürlich erstmal gesagt, hey Bro, lass uns das so machen, wie du das kennst.
Ja.
Relativ simpel. Und ich werde in der Reise verstehen und lernen und werde das vermutlich verändern. Ja, das war so der erste Ansatz. Und wir haben schon relativ früh nach 6 Monaten gemerkt, wie painful ist es, nur Arbeitnehmerüberlassung zu machen, weil du hast sehr viel Liquidität, was du vorstrecken musst. Du hast sehr schlechte Deckungsbeiträge und dann haben wir relativ schon früh auf...
Also hast du gewerbliche Mitarbeiter vermittelt?
Zu Beginn.
Okay.
Und im ersten Jahr war das nichts anderes, was wir gemacht haben.
Gut, du hast ja gedreht, also weißt du, um was es geht.
Genau, also wir haben dann so nach 6 Monaten dann entschieden, auch da direkt in das Direktvermittlungsgeschäft zu gehen,
ja. Ja,
weil das war der Gamechanger auch bei uns.
Ja.
Und dann natürlich eine etwas andere Struktur aufzubauen. Das Spannende war eigentlich eher das Jahr 2020. Weil du musst dir vorstellen, so als junger Gründer, wir hatten im ersten Jahr ich, mein Bruder und eine Festangestellte, ich glaube, ca. 1,18 Millionen gemacht. Was
Umsatz oder Net Fee Income?
Umsatz war das.
Okay. Mhm.
Genau. Und haben dann 2020, ich glaube, direkt 10 neue Mitarbeiter eingestellt, weil wir direkt auf 3 Millionen springen wollten. Aber da kam auf einmal im März, April die Corona-Krise.
Ja, da war ich dabei.
Und ich muss sagen, das war einer der härtesten Erfahrungen, die vielleicht als junger Mensch machen durfte, weil mich hat niemand darauf vorbereitet, dass auf einmal alle Stellenanzeigen, oder ich glaube, in dem Bereich waren es teilweise 60%, ja runtergegangen sind deutschlandweit.
Ja.
Und in manchen Branchen ja zu 100%, also Reise, Hotellerie, Restaurants, das war ja alles dicht weg. Genau, und da habe ich mich wirklich gefragt, hey, was mache ich jetzt gerade mit meinem Laden? Weil ich weiß, in einem Monat ist der Umsatz um 80% runtergeflogen. Weil du als Staffer oder Recruiter ja sehr schnell abgeschaltet werden kannst.
Ja.
Da wird dir einfach gesagt.
Du bist der Erste.
Genau.
Mitarbeiter werden abgemeldet, Perm-Position werden on, off and hold gesetzt.
Genau, und dann geh mal erstmal mit dieser Situation um. Und ich habe mich damals im WeWork in Köln in mein kleines Office gesetzt und habe wirklich 3 Tage nur über Daten mir angeguckt und mich gefragt, wie ich das Ganze lösen kann. Ich habe mich auch wirklich gefragt, ob ich die neuen Mitarbeiter anrufe und einfach sagen kann, so, hey Leute, auch wenn wir den Arbeitsvertrag unterschrieben haben, ich werde vermutlich eure Gehälter nicht bezahlen.
Ja.
Also das war eine Nacht, die ich nicht gut schlafen konnte.
Bitter.
Aber am nächsten Tag, muss ich sagen, ist mir eine sehr krasse Erkenntnis gekommen, wie so häufig im Leben ist so diese Perspektivwechsel.
Ja.
Weil es gab halt einen Friesenplatz, eine riesengroße Baustelle und die war so laut, dass ich mich nicht gut konzentrieren konnte. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ganz Deutschland dicht ist, aber diese komische Baustelle funktioniert. Und dann habe ich einfach verstanden, hey Michael, du konzentrierst dich nur auf die Dinge, die nicht laufen. Lass uns doch mal die Frage stellen, was läuft in der Corona-Krise besonders gut? Und durch Zufall war das wirklich der Bau. Ja, und dann haben wir uns, ich glaube, innerhalb von 3 Tagen bin ich zu meinem Bruder gelaufen, ich habe eine neue Domain gekauft, mybauleiter.de, und wir haben uns nur auf Bauleiter in Hochbau konzentriert und haben es deswegen auch geschafft, zu verdoppeln in der Corona-Krise als Recruiter auf 2,1 Millionen, worauf ich mega stolz bin. Und ich habe aber eine Sache auch da wieder verstanden, in diesen ganzen Job-Postings, ja, ist ja so viel Wahrheit drin. Das heißt, Unternehmen, die ja wirklich rekrutieren und Stellen ausschreiben oder Ads schalten, auf Basis deren Verhalten zeigen sie dir, dass sie erwachsen wollen. Weil es gibt ja eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen der Rekrutierungsmaßnahme im Unternehmen und dem Wachstum.
Ja.
Und das war so für mich so mindblowing.
Und dann habt ihr Bauleiter vermittelt, in Festanstellungsvermittlung.
Genau, das war das in dem Jahr unser Renner.
Hammer.
Haben wir richtig, richtig Vollgas gegeben. Und dann haben wir angefangen, wirklich uns Stellenanzeigen als Target anzuschauen und das Verhalten von Unternehmen auf Basis von Stellenanzeigen anzugucken. Und wir haben ab dem Jahr 2023, da hatten wir auch schon unsere ersten Mathematiker-Developer, die Leads, die wir dann heute konvertieren zu Kunden, zu 100% durch unsere eigene KI produziert.
Mhm.
Oder produzieren wir bis heute.
Mhm. Also habt ihr euch eigentlich 3-mal neu erfinden müssen?
Ich glaube noch ein paar Mal mehr.
Okay. Aber 3 große.
3 große. Ich glaube, der nächste große Sprung war, dass wir auch von diesem klassischen Headhunting-Vertrag auch weggegangen sind und in ein Subscription-Modell gegangen sind. Wir haben dann halt ein eigenes Kundenportal gebaut, weil ich glaube auch, weißt du, das Recruiting-Thema hat ja mehrere Herausforderungen. Das eine ist, dass es eigentlich jeder machen kann, der ein Handy in der Hand hat.
Ja.
Was eine Katastrophe ist für die Reputation in der Branche, weil du ja mit ganz, ganz viel verbrannter Erde arbeitest. so Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass die wenigsten Recruiter wirklich ein eigenes Kundenportal haben, wo sie dir sehr transparent im Prozess zeigen, so wie viele Bewerber wurden abtelefoniert, in welcher Stage stehen sie und so weiter. Und auch ein entscheidender Punkt ist ja auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Das heißt, der Kunde muss sich ja mit uns ja auf ein Regelwerk definieren, wenn ich ihm einen Vorschlag mache, dass ich ja zumindest in 24 Stunden Feedback bekomme.
Ja.
Und das haben wir alles gelöst durch einen Prozess, durch ein Portal, wo wir mit unseren Kunden sehr stark in den Austausch gehen und ihnen auch Feedback geben, wenn er uns nicht schnell genug Feedback gibt. Weil das Schlimmste ist ja, wenn wir einen Bewerber haben, der super heiß ist, ihm nicht schnell genug zu konvertieren.
Ja, Katastrophe.
Genau. Und das haben wir, ich würde sagen, auf ein Level gebracht, wie es vielleicht in Deutschland niemand anderes tut.
Spannend. Wie hoch ist denn da jetzt der Automatisierungsgrad? Wie viel redet der Kunde noch im Rekrutierungsprozess mit dem, in meiner Welt, Recruiter, Key Account Manager, wie auch immer?
Also ich glaube nach wie vor, dass in jeder guten Software der Key Account eine Schlüsselfigur hat,
ja,
weil er dich ja durch diesen Prozess begleiten sollte und dir Feedback geben soll und so gut das funktioniert. Und der Recruiting-Prozess an sich hat ja sehr viele komplexe Bausteine. Und das, was wir gebaut haben, musst du dir in Wahrheit vorstellen, ist so, dass der Recruiter dich anleitet und dir hilft, durch diesen Prozess einfach zu gehen. Und am Ende die Aufgabe daran besteht, dass du mit deinen Top-3-Bewerbern ein Vorstellungsgespräch hast, wo du im Optimalfall den einen davon einstellst.
Jetzt machen wir es früher, wie man es in der Vertriebsschule gemacht hätte. Ich bin jetzt der Kunde und du verkaufst deinen KI-Agent. Mhm. Und ich möchte einen Bauleiter im Hochbau rekrutieren. Du hast die Stellenanzeige gesehen und jetzt ruft der Michael an und sagt:
Lieber Thomas, erstmal Gratulation, dass du so eine spannende Vakanz hast.
Mhm.
Ich würde dir gerne zu Beginn vielleicht einen kleinen paar Kennzahlen mitgeben, die vielleicht super spannend für dich sind.
Mhm.
Und zwar schon mal: in der Region von Frankfurt werden aktuell 300 andere Unternehmen suchen die gleiche Qualifikation wie du.
Ja.
Du hast deine Stelle aktuell mit 65.000 ausgeschrieben. Das Durchschnittsgehalt aber in dieser Region für diese Stelle liegt bei über 90.000.
Ja.
Deswegen ist dein Angebot heute schon nicht mehr marktfähig. Das ist vielleicht eine wichtige Information. Die zweite haben wir ja mit dem Gehalt jetzt gerade abgelehnt. Und die dritte ist, dass in dieser Region es über 1.000 spannende Profile gibt. Ich zeige dir jetzt mal die Top 10 oder Top 20 und wir können gemeinsam herausbekommen, ob du einen von diesen Personen gerne einstellen würdest.
Mhm.
Und damit schaffen wir auch schon sehr viel Transparenz durch Kennzahlen, weil wir wissen ja heute, wenn ich mit dir in diesen Prozess gehen möchte und mit einem Angebot von 60.000 loslaufe und der Marktdurchschnitt liegt aber bei 90, dann müssen wir das ja irgendwie synchronisieren und das anpassen. Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir? Eine könnte sein, einen Junior zu nehmen,
ja,
der vielleicht sogar in das Target reinpasst.
Ja.
Oder du bist auch wirklich bereit, auch diese Investition zu tätigen, weil ich glaube, die Wahrheit ist ja einfach, wir definieren ja als Unternehmer gar nicht die Gehälter.
Nein.
Das entscheidet ja der Markt.
Genau.
Und diese Klarheit zu haben, dass ich im Wettbewerb mit vielen anderen stehe, um die War of Talent, und das ist eigentlich das Besondere in diesem Fachkräftemangel, ist, dass es von diesen Experten so wenige gibt, wofür ein Recruiting überhaupt Sinn macht.
Ja.
Und viele, 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 die nicht qualifiziert sind.
Ja.
Und das ist eigentlich die Herausforderung.
Um in dem Beispiel zu bleiben, jetzt hast du mich als Kunde dran. Das heißt, du hast jetzt eine Systemunterstützung, wo du mir quasi auch zeigst, welche Gehälter und Vergleichsprofile. Und dann sage ich, okay, rekrutiere mit dem Bauleiter. Was passiert jetzt?
Also ich glaube,
übernimmt er den Prozess.
Genau, also ich glaube, viel wichtiger zu Beginn ist, mit dir erstmal durch diese Kennzahlen zu gehen und das zu synchronisieren und sagen, okay, alles klar, ich bin auch bereit, den Junior einzustellen oder ich bin bereit, auch die 90.000 zu bezahlen. Ich glaube, das ist das Erste. Und dann, was es mir sehr wichtig ist, du musst ja zu Beginn, wenn du einen Unternehmer fragst, hey, was suchst du eigentlich für einen Mitarbeiter? Du bekommst ja sehr, sehr viele Antworten, aber erst im Rekrutierungsprozess, wenn ich dir die ersten Vorschläge dann gebe, und das dauert ja meistens, weiß ich, 2 bis 3 Wochen, bis wir die ersten Bewerbungsgespräche dann haben. Dann sagst du mir, ja, aber das gefällt mir nicht, weil er das und das nicht kann. Und das hast du mir im Vorfeld aber gar nicht gesagt.
Du machst es live.
Genau. Und ich versuche ja normalerweise, ja, dann müsste ich ja einen neuen Search starten. Das heißt, ich verliere ja schon 6 Wochen und dann fangen wir wieder von neu an. Das heißt, und die Time to hire geht ja deutlich runter dadurch. Und je früher wir diese Synchronisation hinbekommen, dafür haben wir auch ein KI-Modell, ja, was uns ja wirklich hilft, das herauszuarbeiten und diesen Zieltarget viel besser zu definieren.
Macht der Kunde das jetzt mit der KI direkt oder immer noch mit dem Vertriebler?
Also wir haben aktuell die Erfahrung gemacht, dass der Mensch die Empathie noch besser rüberbekommt. Wir haben aber KIs, die sowohl Bewerber abtelefonieren, als auch im Vertrieb, zum Beispiel Durchwahl raussuchen,
ja,
aber genauso mit dir auch den ganzen normalen Onboarding-Prozess durchlaufen können.
Ja, aber dieses Matching macht er immer noch mit einem Consultant.
Wir machen, also du musst dir vorstellen, Consultant hat ja unsere Plattform,
ja,
und gemeinsam mit dem Kunden macht er diesen Matching-Algorithmus und wir zeigen ihm wirklich dann Profile. Und das ist so ähnlich so ein bisschen wie auf Tinder, wo du sagen kannst, oder dir wird dann die Frage gestellt, genau, würdest du, wenn wir dir heute den bringen, den einstellen, ja oder nein? Und wenn nicht, warum? Das heißt, wir suchen auch wieder diesen Katalog zusammen und da haben dann auch quasi auch die richtigen Fragen davon wieder abgeleitet für den Bewerbungsprozess, damit dein Vorschlag noch viel spannender optimal auf deine Bedürfnisse passt.
Klar, die KI lernt mit dem Feedback wieder dazu und dann geht es so weiter, aber optimalerweise dann direkt im ersten Call oder wie sieht dann der Sales-Prozess aus?
Also bei uns ist es so, dass du erstmal mit uns einen Vertrag abschließt und erst dann fangen wir mit den Rekrutierungsmaßnahmen.
Und ich kaufe einen KI-Agenten und keine Besetzungs.
Richtig.
Also nicht 25% vom Jahreszielgehalt, sondern zigtausend Euro für so einen KI-Agentenprozess. Oder wie funktioniert das?
Also genau, du musst dir das so vorstellen, du hast ja häufig als Unternehmer die Entscheidung make or buy, also stelle ich mir einen eigenen Recruiter ein oder source ich den aus oder kaufe mir einen AI-Agent dann quasi.
Oder tu einen externen Personalberater beauftragen.
Genau. Und bei uns ist also, dass du ein Lizenzmodell hast, das heißt, du schließt einen 6- oder 12-Monats-Vertrag ab und er kann dann dementsprechend immer wieder neue Positionen dort reinlegen und der Recruiter mit dem Key-Counter hilft dir dann, deine Position schnellstmöglich zu besetzen.
Also eine Position pro Prozess.
Also ein Slot nenne ich das mal. Und mit diesem Slot kannst du dann dementsprechend immer wieder arbeiten und eine neue Position drauflegen.
Also wenn ich mir ein Slot für 12 Monate kaufe, kann ich 3 Positionen
oder
in den 12 Monaten.
Oder 4 oder 5, oder je nachdem, was für eine Qualifikation das ist. Also schon mal, ich glaube auch die Frage wird mir häufig gestellt, Michael, was ist so deine Time to Hire als Beispiel? Ja? Die Antwort ist einfach drauf, das kommt immer darauf an, was für einen Jobtitel, in welcher Region wir suchen. Weil du weißt ja selbst, es gibt manche Stellen, die sehr schnell gedreht werden können und manche halt nicht, weil nicht so viele Bewerber auf dem Markt sind und so viel Wahrheit muss man da drin immer haben.
Okay, heute auch wieder ein Novum in meinem Podcast und zwar haben wir die ersten Zweiteiler mit Michael produziert, weil letztes Mal sind wir hier so toll zusammengesessen und haben 1,5 Stunden uns vertieft unterhalten und waren total geflasht, um dann festzustellen, dass die Tonspur ab Minute 36 nicht mehr mitgespielt hat. Das heißt, wir haben aus der Niederlage eine Chance gemacht, und wir haben uns ein zweites Mal getroffen, worüber ich sehr glücklich und dankbar bin. Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.